ARD.
Und da begrüßt sie heute Jochen Marmit. Heute mit Fragen an die Autorin Sheila Bechtschat. Es geht um folgende Konstellation. Wenn Sie mal drüber nachdenken, welche Namen tauchen denn in den Geschichtsbüchern auf, wenn es um historische Leistungen geht? Es sind meist Männernamen. Nicht selten von Autokraten, kriegerischen Herrschern, durchsetzungsfähigen Staatenlenkern oder eben Henkern. Und die Frauen? Die Journalistin und Autorin Sheila Bechtschat meint, das ändert sich gerade, denn oft sind es die Frauen, die die großen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse vorantreiben, gerade in unserer Zeit an Orten und bei Themen, die Wandel brauchen. So, Sheila Bechtschat. In ihrem Buch porträtiert sie mutige Menschen, die Anführerin der Bewegung vom Iran bis Belarus, von Fridays for Future bis zu den großen Diskriminierungsdebatten. Und sie sagt, Demokratie funktioniert besser, wenn Frauen sie gestalten. Und auch der gewaltlose Widerstand beispielsweise ist weiblich. Und Feminismus ist Solidarität und beides kennt keine Grenzen. Wie können wir also alle davon profitieren? Zur Autorin Sheila Bechtschat, Jahrgang 1982, ist Journalistin, Publizistin, Moderatorin mit deutsch-iranischen Wurzeln. Sie hat Jura in Hamburg und Paris studiert. Sie war unter anderem Korrespondentin in London, hat als Journalistin in Indien gearbeitet und auch für Arte. 2024, also letztes Jahr, ist ihr viel diskutiertes Debüt erschienen, Söhne großziehen als Feministin. Und heute sprechen wir über ihr Buch Frauen und Revolution. Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
Hallo, guten Morgen.
Frau Bechtschat, heute ist Muttertag. Sind Sie froh darüber?
Über den Muttertag?
Ja.
Ja, doch, ich finde den Muttertag wunderbar. Also die Idee, über Mütter nachzudenken und sie zu feiern, begrüße ich auch sehr. Und nicht zuletzt habe ich ja auch dieses Buch, das Sie gerade erwähnt haben, unseren Müttern gewidmet, den ersten Revolutionären in unserem Leben.
Brauchen wir dafür einen Tag?
Das ist eben immer dieser Spruch, dass man so denkt, naja, jeden Tag ist irgendwie Muttertag, weil alles, was man an diesem Tag über Mütter ja sagt, wofür man sich bedankt, was Frauen, Mütter an dieser Stelle alles leisten, das tun sie natürlich jeden Tag, sodass man ihnen auch jeden Tag so dafür danken könnte natürlich.
Sie schreiben über den Iran, über Belarus, über Polen, über den Sudan, über Frauen, die als Gestalterinnen, als Kämpferinnen, als Teilnehmerinnen in welcher Form auch immer etwas in Bewegung setzen wollen. Warum haben sich genau diese Länder oder Personen ausgesucht und was verbindet sie alle?
Also Sie haben das in Ihrer Anmoderation schon so wunderbar eingerahmt. Mir ging es wirklich darum, diese Zäsur, die ich da beobachtet habe, festzuhalten, auch dann tatsächlich so festzuhalten, in dem Versuch, es in die Geschichte auch einschreiben zu können, dass diese Bewegungen für mich eben nicht nur so Einzelereignisse waren, sondern dass sie ja auch sehr geballt innerhalb von nur 5 Jahren aufgetreten sind. Und insofern sind sie für mich etwas Neues, als dass es eben von Frauen geführte Demokratiebewegungen sind. Wir kennen natürlich die Frauenbewegung, natürlich waren da Frauen an der Spitze immer schon. Und es gibt natürlich auch den Kampf um Demokratie, über den wir auch ja derzeit ganz viel nachdenken, auch wie der historisch sich so ergeben hat. Und auch da waren natürlich Frauen immer beteiligt, auch oft sehr zu Beginn beteiligt. Nur waren sie da eben selten ganz vorne an der Spitze dabei. Und für mich ist das eben die Veränderung, dass die Frauen diese Demokratiebewegungen anführen, oftmals auch aus sozusagen der Diskriminierung gegen Frauen heraus. Also wenn wir uns da Iran oder Polen zum Beispiel anschauen, da war der Initialzünder eigentlich eine Diskriminierung gegen Frauen und diesen Frauen ist es dann gelungen, das zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen.
Sie schreiben davon ein weibliches Zeitalter, das Sie da sehen. Sehen Sie auch einen weiblichen Krieg?
Ich liebe das ja, solche Spitzenthesen zu formulieren. Und also der Krieg hat insofern ja immer für uns ein männliches Gesicht gehabt. Und ich zitiere in meinem Buch auch die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Alexejewitsch, die dieses Buch ja geschrieben hat, der Krieg hat kein weibliches Gesicht, wo sie daran erinnert, wenn wir über Krieg nachdenken, dann denken wir natürlich über Waffen, dann denken wir über Soldaten nach, dann denken wir auch über die Menschen nach, die den Krieg eben führen oder bestimmen, anzetteln. Das sind dann eben Männer. Und der Krieg der Frauen war eben ganz oft derjenige, sich um die Opfer zu kümmern, um die Hinterbliebenen zu kümmern, und das Hinterbliebene zu kümmern, die Natur und all das. Und für mich ist das schon so, dass ich jetzt vielleicht nicht sagen würde, Krieg hat ein weibliches Gesicht bekommen, aber dieser Widerstand hat eben ein weibliches Gesicht bekommen. Und welche Facetten der trägt, das habe ich mir eben versucht anzuschauen. Und ich glaube, es ist eben auch absolut wichtig, immer wieder sich zu überlegen, was bedeuten diese Krisen und Kriege in der heutigen Zeit für Frauen und Mädchen, weil natürlich sind sie oft von diesen Kriegen und Krisen am meisten betroffen. Wir leben aber eben in einer Zeit, wo wir auch Frauen haben, die wahnsinnig gut ausgebildet sind, Frauen, die gelernt haben, in der Gesellschaft zu wirken, die stehen auf den Schultern eben dieser Frauenbewegung und all diesen Errungenschaften. Und da hat sich schon die Rolle von Frauen auch verändert. Und ich zitiere dann auch eine Klimaforscherin, die sich genau das anschaut, weil wenn wir weltweit schauen, ist natürlich auch die Klimakrise eine der Krisen, die gerade Frauen und Mädchen ganz besonders gerade trifft. Also ein Beispiel, große Überschwemmungen, Dürren und so weiter führen dazu, dass sie natürlich Menschen in Armut stürzen. Und für Frauen bedeutet das dann oft zum Beispiel, in die Zwangsprostitution gehen zu müssen oder eben zu schauen, wie können sie überhaupt ihre Kinder ernähren. Die Müttersterblichkeit steigt dann natürlich immens in solchen Situationen. Und diese Klimaforscherin sagt aber, was sie beobachtet ist, Frauen, die zu den Aktivistinnen werden gegen den Klimawandel. Und sie bringt das insofern auf den Punkt, dass es so ist, wenn man nah am Problem dran ist, ist man auch nah an der Lösung dran. Und ich würde eben ergänzen, und es ist eben eine Zeit, wo Frauen auch die Fähigkeiten haben, diese Lösung auch tatsächlich umzusetzen.
SR Kultur, heute mit Fragen an die Autorin Sheila Bechtschat. Frauen und Revolution ist unser Thema heute. Eine Frage von Christel André, die, liebe Frau Bechtschat, die will ich gleich in dem Zusammenhang schon mal stellen. Sie fragt nämlich, wenn manche Regierende, wie zum Beispiel Putin, Frauen wären, wäre dann nicht mehr Frieden und weniger Krieg in der Welt?
Ja, das ist natürlich auch so eine These, und keiner kann die im Moment ja in die eine oder andere Richtung wirklich belegen, weil Frauen natürlich noch nicht an diesen Machtzentren sind, wie es Männer schon so lange sind. Aber natürlich habe ich mir auch unter diesem Blickwinkel diese Frauen angeschaut, die diese Widerstandsbewegungen angeleitet haben. Und ganz besonders hat mich natürlich dann eine Figur wie Svetlana Tichanowskaja interessiert in Belarus. Diejenige Frau eines Trios, die sich ja dem Diktator Lukaschenko entgegengestellt haben. Und natürlich ihre Facetten, ihre Merkmale als Anführerin haben mich dann schon sehr beeindruckt. Erst einmal hat sie sich ja nie als die einzige Anführerin insofern auch dargestellt. Bis heute spricht sie davon, dass diese Vereinigung mit den anderen beiden Frauen eigentlich der springende Punkt war, warum es auch so möglich war, überhaupt diesen Diktator insofern dann auch wirklich herauszufordern. Die Wahlen im August 2020 hat ja Svetlana Tichanowskaja allen unabhängigen BeobachterInnen nach auch für sich entschieden. Eigentlich ist sie die gewählte Präsidentin. Und was aber interessant ist, ihr Wahlversprechen war ja folgendes: Sie wollte gewählt werden, damit es freie Wahlen in Belarus geben kann. Und das hat natürlich auch einen ganz anderen Ausdruck von Macht für mich, dass das wirklich das Hauptziel für sie war. Ja, und dann gibt es ganz viele andere Eigenschaften, Merkmale, die man natürlich im Moment beobachten kann, gerade bei diesen Bewegungen, die für mich wirklich im Kern um diesen Kampf für die Demokratie heute dann tatsächlich stehen und wie sich eben Frauen dann auch dem entgegenstellen, denjenigen, die diese Demokratie dann auch wirklich angreifen.
Das heißt, es gibt eine Art von Strategie, die nicht unbedingt, wie in Ihrem Buch vielleicht zu vermuten ist, auf direkte Revolution, auf Umsturz abzielt, sondern eben auf Veränderung.
Genau, also das ist sozusagen nicht oder gedacht, sondern sozusagen ein Und. So haben diese Frauen mir das gegenüber auch immer so formuliert. Sie haben immer gesagt, wir wollen ja einen Diktator stürzen und gleichzeitig die Vision zeigen, wie eine neue Gesellschaft aussehen kann. Also deswegen sind diese Bewegungen inklusiv. Deswegen sind diese Bewegungen gewaltfrei und stehen natürlich dann in diesem absolut starken, scharfen Kontrast mit der Brutalität dieser Regime. Wir müssen uns ja auch vorstellen, Diktatoren und so weiter waren natürlich immer wahnsinnig brutal und haben mit Gewalt Autokraten ihre Macht versucht sozusagen zu zementieren. Aber wir leben natürlich in einer Zeit, wo das auf vielen verschiedenen Ebenen auch ausgespielt werden kann. Natürlich auch mit sozusagen körperlicher Gewalt, mit der psychischen Gewalt. Aber dann kommt natürlich auch die ganze Macht über die sozialen Medien, über den digitalen Raum, wo Menschen natürlich dann auch in der Form dann verfolgt, diskriminiert, angegriffen und verunglimpft werden können. Und ja, all dem stellen sie sich natürlich dann so auch entgegen.
Es gibt gerade zu diesem Punkt auch eine Mail von Margarete Frey aus Bexbach. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, leider werden junge Frauen, die zum Beispiel bei Fridays for Future engagiert sind, sehr oft von männlichen Politikern nicht ernst genommen. Frauen, die für unser aller Klima kämpfen, mit Herabwürdigung bedacht, siehe Aussagen von Markus Söder vor den Wahlen. Und hier. Hörerin meint, diese Haltung finde ich für ein Kulturland beschämend. Was meint die Autorin dazu?
Ja, danke schön. Danke für diesen tollen Beitrag. Und natürlich kann ich dem auch nur zustimmen. Das ist natürlich auch das, was diesen Frauen auch begegnet ist. Muss ich ja auch vorstellen. Im Sudan waren es wahnsinnig junge Frauen. Der Sudan ist ein Land, der zu diesem Zeitpunkt auch unter einer islamistischen Diktatur gelebt hat, oder die Sudanesinnen und Sudanesen. Und auch eine Diktatur, die sich insbesondere gegen die Freiheit von Frauen und die Selbstbestimmung von Frauen gestellt hat. Und da waren dann eben diese jungen Frauen, die diese Revolution angeführt haben. Und denen ist natürlich erst einmal absolut viel Häme entgegengekommen. Und auch wiederum Svetlana Tichanowskaja, als sie in die Fußstapfen sozusagen ihres Mannes ja getreten ist, der eigentlich gegen Lukaschenko antreten wollte. Und sie, als er dann eben inhaftiert wurde, gesagt hat, dann mache ich das jetzt. Dann hat dieses Regime als allererste sie natürlich als Frau lächerlich gemacht, als Hausfrau und Mutter dargestellt, die keine Ahnung von Politik haben kann. Sowieso, das war ja auch oder ist bis jetzt die Ansicht von Lukaschenko, sind Frauen nicht gemacht für Politik, und dem mussten sich die Frauen widersetzen. Und ich glaube, was interessant ist, ist, was dann gesellschaftlich auch passiert, weil natürlich es gibt dann immer die schrecklichen Personen, die das aussprechen, dann gibt es die Masse der Menschen, die das einfach auch nur denken. Und sich dem zu widersetzen, ist natürlich eine große, große Prüfung und Herausforderung. Aber es kann natürlich auch gelingen. Also in Belarus zum Beispiel ist es gelungen, im Sudan ist es dann gelungen. Und die Menschen konnten sich, obwohl sie so geprägt sind, dann diesen Frauen auch tatsächlich anschließen. Ganz bewegend finde ich das natürlich auch im Heimatland meines Vaters, dem Iran, das ja seit 79 quasi ein Land ist, in dem Gender Apartheid herrscht, also wo allein das Geschlecht darüber entscheidet, dass man mit höchster Diskriminierung eigentlich durchs Leben läuft, wenn man eine Frau oder eine queere Person ist. Also sofort von diesem Moment an eine Person, ein Mensch zweiter Klasse. Und dass es dort möglich ist, wo Menschen über Jahrzehnte hinweg so geprägt wurden, dass die Frauen dort eine Revolution anführen können, die dann wirklich dieses Regime ins Wanken bringt, das zeigt, dass es auch wirklich darum geht, gesamtgesellschaftlich auch sich diesen eigenen Prägungen natürlich auch zu stellen. Und der Punkt ist, glaube ich, dass ich finde es ganz wunderbar, dass diese Frage sich jetzt auch auf Deutschland bezieht, weil tatsächlich muss man sich so ein bisschen fragen, wo ist tatsächlich die Entrüstung darüber, wenn Klimaaktivistinnen hier klein und lächerlich gemacht werden, wenn Politikerinnen eben auch misogyn behandelt werden. Da muss man schon sagen, wo ist da bei uns auch diese Überlegung, auch diese Reflexion darüber, wie tief das vielleicht dann auch bei uns sitzt oder wie schnell das entfacht werden kann, dass man dort in diese Verachtung dann im Grunde genommen auch ummünzt in etwas, diese Person als inkompetent dann auch wirklich wahrzunehmen.
Wenn man im Hier und Jetzt, also auch in Deutschland, genauer darauf schaut, wo wir bei dem Punkt sind, würden Sie sagen, ist das ein männlicher Reflex? Ist das ein Machtreflex? Oder ist es etwas Tradiertes, was seit vielen, vielen Jahrhunderten einfach immer, ja, vor allen Dingen für die Männer natürlich funktioniert hat? Und zweiter Teil der Frage, wo kommt auch von den Frauen sozusagen der Aufschrei? Der ist natürlich zu hören, aber nicht in der großen Masse.
Ja, absolut, ja. Ja, genau, der Reflex ist kein männlicher Reflex, sondern das ist eben der systemische Reflex des Patriarchats für mich, wo Frauen natürlich auch wahnsinnig gerne auch Komplizinnen sind. Das ist dann für Frauen wie mich oft noch schlimmer, wenn das von Frauen reproduziert wird tatsächlich. Aber das ist eben das, was ich meine mit dieser eigene Reflexion fehlt. Das erste Buch, das ich geschrieben hatte über meine Söhne, trägt den Untertitel Das Streitgespräch mit mir selbst. Und eigentlich ist das genau der Punkt. Also sich wirklich mal selber zu hinterfragen, warum es so ist, dass es auch in Deutschland ja die Studien gibt, dass wenn ein Mann das wiederholt, was eine Frau gesagt hat, dass alle im Raum, also auch die Frauen im Raum, dem da mehr Glauben schenken. Und das muss man sich dann schon selber überlegen, wie die eigenen Prägungen dann wirklich funktionieren. Und deswegen auch dann zum zweiten Teil der Frage, die Solidarität von Frauen ist eben dann die andere Seite der Medaille, also die andere Seite der Medaille einer frauenverachtenden Prägung. Dann fehlt natürlich auch oft die Solidarität, die wirkliche Solidarität unter Frauen. Und gerade jetzt merken wir das ja auch ganz stark, wo Frauen wieder zurückgedrängt werden, dass man dann auch insofern jetzt nicht einen Vorwurf machen darf, aber man muss schon sagen, wenn Frauen dann sozusagen auch Errungenschaften erzielen für sich, wenn sie an bestimmte Positionen kommen für sich, dann ist das noch nicht die Gleichberechtigung. Also das ist dann sozusagen ein persönlicher Erfolg. Das ist natürlich dann sozusagen vielleicht auch etwas für die Geschichtsbücher, es ist erst Gleichberechtigung und Feminismus, wenn daraus auch andere folgen können. Weil sonst wird das natürlich alles zu so einer leeren Hülle, die dann wirklich nicht diesen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann und auch realisieren kann, den der Feminismus eigentlich für mich ja erzielen will.
Sheila Bechtschat, heute zu Gast hier bei SR Kultur, Fragen an die Autorin Frauen und Revolution. So das Buch. Eine weitere Frage.
Warum fällt es bis heute Männern so schwer, Frauen die gleichen Rechte einzuräumen, die sie für sich als selbstverständlich erachten? Ohne Frauen läuft doch gar nichts, bis heute.
Genau, das sehe ich auch so. Ohne Frauen läuft gar nichts. Und dass wir es anders wahrnehmen, hat eben auch mit dem Blick zu tun. Gott sei Dank kommen wir jetzt in eine Zeit, wo wir verstehen, auch durch viele tolle andere Autorinnen, dass selbst der Blick auf Geschichte, der Blick auf die Gesellschaft und so weiter ist eben kein neutraler Blick, sondern das war oft eben auch der männliche Blick, sodass das, was dort geschehen ist, das, was bewertet wurde, als wichtig, relevant, erfolgreich und so weiter, eben auch durch diesen männlichen Blick dann bewertet wurde. Und ich glaube, das löst sich gerade ein wenig auf. Und deswegen, das ist so eine wichtige Frage. Diese Selbstverständlichkeit der eigenen Rechte, der eigenen Freiheiten, der eigenen Selbstbestimmung, einen kleinen Gedankenschritt zu machen und sich zu überlegen, ach, fühlt sich doch ganz gut an, also andere sollten auch in diesen Genuss kommen, der fehlt natürlich absolut. Und das ist eben auch etwas, was mich wahnsinnig bewegt hat an diesen Bewegungen in diesen Ländern, die ich mir angeschaut habe, die eben nicht Deutschland, nicht USA. Das sind sozusagen doch Regionen, Länder, wo wir gedacht haben, da sind die Frauenrechte weit fortgeschritten, da ist die Demokratie gefestigt. Nein, in Ländern wie Sudan, wie Iran, wie Belarus, wie Polen, war es möglich für die Männer, sich an die Seite der Frauen zu stellen. Also sogar unter einem Slogan wie Frau leben Freiheit im Iran. Und das ist etwas, wo ich so denke, das wäre schon so eine Art Appell, das wäre für mich eine Art, zumindest der Anstoß oder auch eine Forderung, sich zu fragen, als Frauen natürlich, wie ist es diesen Frauen tatsächlich gelungen, aber natürlich auch den Männern gegenüber, warum sie das nicht können hierzulande, warum sie diese Belange von Frauen nicht ernst nehmen können, warum sie auch nicht verstehen können, dass es doch für die Frauen in ihrem Leben, die ihnen nahestehen, dann tatsächlich schwieriger ist, dass sie bestimmte Hindernisse in ihrem Leben haben, die strukturell sind. Oft habe ich auch das Gefühl, die Diskussion verläuft dann oft sozusagen auch private und politische, gesellschaftliche Diskussionen verlaufen ja dann oft so, dass man dann sozusagen sagt, ja, aber es gibt auch solche Frauen und es gibt auch Männer, die diskriminiert sind. Und das ist auch so, weil wir oft auch natürlich alle unter bestimmten Strukturen leiden. Deswegen geht es ja auch darum, für Gerechtigkeit und Freiheit für alle zu sorgen. Aber den Männern kommt dort schon ein großer Teil der Aufgabe hinzu, weil natürlich schadet ihnen auch das Patriarchat. aber es nutzt ihnen auch in gewisser Hinsicht. Und deswegen sozusagen in ihrer Liebe zu Gerechtigkeit und Freiheit wäre eben dann die Aufgabe, sich zu überlegen, wie können wir die auch für alle gewährleisten.
Dietmar Huber auf der ganz großen Bühne, eine Frage von ihm, vielen Dank, aus Saarbrücken. Schreibt Meloni, Merkel, Thatcher, Bhutto, Mir, Gandhi, alles Beispiele von Frauen an der Macht? Und so der Hörer, die offensichtlich nichts besser oder schlechter machen als Männer? Fragezeichen.
Genau, also das ist ja sozusagen genau diese Frage, die sich so stellt, wie viel hat das dann auch wirklich mit dem Geschlecht zu tun. Jetzt ist sozusagen diese Aufteilung oder diese Anreihung von Frauen so ein bisschen sehr variabel, weil über jede einzelne kann man ja ganz, ganz viel erzählen. Also Benazir Bhutto zum Beispiel würde ich jetzt sozusagen auch aus dieser Reihe nochmal rausnehmen und da könnte man einzeln allein auch so darüber reden. Aber natürlich verstehe ich den Punkt. Ich nehme jetzt mal Weidel und Meloni heraus. Das sind natürlich die Frauen für mich, die sozusagen die Reproduktion auch oft dessen sind, was sie vorgefunden haben. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Es gibt natürlich auch viele, viele Frauen, die in dem System, in dem wir leben, das ich nenne das eben Komplizinnen sind, in diesem System mitwirken, dieses System reproduzieren, die selber auch eine große Verachtung gegenüber Frauen haben. Und diese das dann auch internalisiert haben. Und wir reden aber ja auch gerade von Revolutionen, also von großen gesellschaftlichen Umwälzungen und Umwandlungen. Und da ist für mich schon diese Rolle von Frauen nochmal eine andere, eine entscheidende. Also wirklich sozusagen zu sagen, wo werden alte Strukturen aufgebrochen und was entsteht dort Neues? Und das ist natürlich dann schon, da ist das Geschlecht dann für mich das entscheidende Merkmal, weil wir das eben in der Vergangenheit so selten hatten, dass da Frauen ganz vorne standen, denen wir beobachten konnten, wirklich diese großen Umbrüche voranzutreiben.
Eine weitere Frage.
Inwiefern die Kanzlerschaft von Angela Merkel an dem Frauenbild in der Gesellschaft etwas verändert hat?
Ja. Genau, also Merkel ist für mich jetzt auch ein interessantes Beispiel. Ich finde das ehrlich gesagt immer wahnsinnig spannend, dass sobald man mit diesen Themen kommt und mit diesen Thesen kommt, gerade Männer dann antworten mit, ja, aber es gibt auch diese oder jene Frauen, die das und das gemacht haben. Also ein Herr hat mir einen ganz langen Leserbrief geschrieben, wo er aus der Geschichte, aus der sozusagen Steinzeit bis der Antike, bis ins Mittelalter mir aufgezählt hat, wo Frauen überall im Krieg sozusagen führende Positionen hatten und durchaus sozusagen kriegerisch unterwegs waren. Das finde ich auch alles in Ordnung. Fragen, wie gesagt, ich denke, es geht da an dieser Stelle auch um diese systemische Fragen. Natürlich richten sich Frauen auch in einem System namens Patriarchat ein. Angela Merkel kann man sicherlich auch eine ganze Sendung, frag die Autorin, damit füllen. Bei ihr ist es ja auch lag es immer schon auf der Hand. Also der große Vorwurf an Merkel gegenüber Frauen war natürlich, dass sie sich nie bekannt hat zu einer Frau im Amt. Also außer, dass sie gesagt hat, sie ist jetzt die erste Frau, hat sie natürlich jetzt nichts getan, um dann für Frauen speziell das Leben besser zu machen. Sie hat sich ja auch immer gewehrt gegen eine sozusagen Bezeichnung als Feministin. Das ist übrigens auch interessant, weil wissenschaftlich ist das auch so, dass wenn mehr Frauen in Parlamente kommen oder eben in entscheidende Rollen, dass sich die Gesetzgebung nicht insofern sofort ändert, dass dann mehr bessere Gesetze für Frauen entstehen. Und da müssen wir auch noch mal ein bisschen überlegen, was haben wir denn für ein Bild von Frauen, was sie dann machen. Natürlich machen dann Frauen erst einmal Politik und langfristig ist es dann oft so, dass nicht jetzt speziell frauenspezifische Themen politisch behandelt werden, aber eben sehr viele soziale Themen. Fragen der Bildung werden dann mehr reguliert oder mehr geregelt, kommen dann mehr auf den Tisch. Und das sozusagen, das ist dann eher die Beobachtung, wenn man das auf das Geschlecht dann an der Stelle zurückführen möchte, dass Frauen dann diesen Effekt haben, wenn sie dann in diese entscheidenden Rollen kommen.
So habe ich auch die Frage des Hörers verstanden und auch eine Frage, die von Madeleine aus Homburg noch ergänzt wird. Was hat Merkel speziell für uns Frauen gemacht? ganz viele Fragezeichen dahinter. Es gibt immer noch Frauen.
Ich setze auch noch eins dahinter.
So schreibt die Hörerin, immer noch haben es Frauen, vor allem alleinerziehende Frauen in Deutschland, schwer, zum Beispiel eine Wohnung mit ihren Kindern zu finden. Und es ist nicht zu verstehen, dass es den Müttern so schwer gemacht wird. Und da nochmal eben, was hat Frau Merkel speziell für uns Frauen gemacht? Ich finde, diese Frage hat aber noch einen zweiten Teil. Ich erinnere mich natürlich vor allen Dingen daran, dass Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, Willkommenskultur für ein Land als Aushängeschild. Hätte das ein Mann anders formuliert? Ich denke da vielleicht an unseren aktuellen neuen Kanzler. der, ich sag mal, als ersten Aufschlag am zweiten Tag mit seinem Innenminister vielleicht dieses Willkommenskultur in Deutschland Fragezeichen.
Ja, diese Episode aus der Kanzlerschaft, die finde ich eine ganz bezeichnende, weil wir wissen ja auch alle, dass natürlich ist eine solch gestandene Politikerin Machtmensch, sie weiß, was sie tut. Man darf sie auch nicht entschuldigen, aber man weiß ja auch, dass in diesem Moment 2015, als dieser Satz gefallen ist, auch ein hochemotionaler Moment war, dass man diese Bilder ja gesehen hat, in Ungarn, in Budapest, am Bahnhof, wo die Menschen in der sengenden Hitze saßen. Und das war ja eine Katastrophe. Und da in diesem Kontext ist dieser Satz gefallen. Und es wurde ja auch dann immer weiter so im Grunde genommen Angela Merkel dann immer weiter auch ausgelegt, dass sie sozusagen an der Stelle ihren Emotionen da unterlegen ist und in diesem schwachen Moment eine Politik dann gemacht hat mit verheerenden Auswirkungen für das Land. Und das finde ich natürlich eine ganz, ganz interessante Frage. Ich frage mich eben so ein wenig, das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen. Ist es richtig, dass wir insofern uns auch dass wir uns sozusagen so von der AfD vor sich hertreiben lassen, die dieses Thema dann auch wirklich politisiert hat? Weil es ist ja auch so, in einem Kontext gesehen, eine politische Entscheidung zu treffen und dann diese nochmal zu revidieren, das finde ich jetzt erstmal gar keinen ungewöhnlichen Vorgang, ja, dass man sagt, das war eben 2015 diese Situation, dann kommt man in eine Situation, wobei in unseren Kommunen Strukturen überlastet sind, wo auch diese Alarmglocken dann läuten, wo man auf jeden Fall etwas tun muss, also an der Stelle die Entscheidung dann zu verändern. Das sind jetzt erstmal doch Vorgänge, die relativ normal sein könnten. Warum wird das so hoch politisiert? Natürlich, weil dieses Migrationsthema ein Thema ist, was die Menschen absolut bewegt, in viele verschiedene Richtungen auch zerrt, wo es ja auch, das ist ja eins von den Themen, wo ich finde, wo es kaum ja auch ein Gespräch möglich ist, weil man sofort auch in bestimmte Lager, entweder aus bestimmten ideologischen Lagern heraus argumentiert oder dann sofort gesteckt wird. Und natürlich ist das etwas, wo man sich auch fragt, hätte es auch anders gehen können, hätte es auch anders werden können. Und zu Herrn Merz kann man ja dann sagen, es steht ja jetzt auch für ihn die Frage im Raum, die Entscheidungen, die er daraus gezogen hat, dass er sich ja genau an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr bewusst von Angela Merkel absetzen wollte, abgrenzen wollte. Die haben ihm jetzt nicht gerade geholfen, dass er sich da so dagegen stellen wollte. Und der erste Amtsakt, den er ja versprochen hat, Trump-like, am ersten Tag seiner Amtseinführung die Grenzen dicht zu machen, es war ja auch einfach eine leere Hülse, weil sie ja überhaupt gar nicht umsetzbar ist.
Sheila Bechtschat heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR Kultur. Und wir sprechen über Frauen und Revolutionen. Da wollen wir ein klein bisschen genauer nochmal ins Buch hineinschauen, in den Iran. Sie haben es vorhin schon angedeutet, seit 1979 eigentlich eine Gender-Apartheid, so haben Sie es genannt. Und Sie schreiben vor allen Dingen anhand von einzelnen Frauen, die dort für Sie eine wichtige Rolle spielen, unter anderem auch Narges Mohammadi. Nobelpreis 2023 bekommen, die in Haft ist. Inwiefern ist sie für Sie, Frau Bechtjat, ein Vorbild in dem, was sie tut oder nicht tut, lässt, erträgt, erduldet und trotzdem weitermacht? Was ist da sozusagen der Kern so wichtig für ihre Rolle und für die Rolle von Frauen und Revolution?
Nagis Mohammadi ist jetzt auch schon vor dieser Verleihung des Friedensnobelpreises 2023 eine Figur gewesen, die diese Bewegung der Frauen, die natürlich nicht erst mit der Revolution von 2022 begonnen hat, sondern weit davor auch immer wieder mit befeuert hat, auch immer wieder mitgestaltet hat in ihren verschiedenen Aktivitäten, war sie immer diejenige, die dem Ganzen oft große Rahmen gegeben hat und ist natürlich auch mit zu einer der Figuren geworden, die gerade durch ihre große Fähigkeit der Vernetzung verschiedener Frauen, weil das war ja auch die große Stärke dieser Revolution von 2022, dass viele verschiedene Gruppierungen zusammenkommen konnten. Und das war eben auch von Nagis Mohammadi oft eine große Facette schon vorher, dass sie viele verschiedene immer vereinen konnte. Da hatte sie immer so die entscheidende Rolle. Für mich war sie nochmal deswegen auch interessant, weil sie auch in ihrer Figur vieles erzählt, was sich im Iran in der Zeit auch so getan hat. Also man muss sich vorstellen, dass auch Nagis Mohammadi lange Zeit sich eigentlich für Reformen eingesetzt hat in der Islamischen Republik Iran. So wie viele andere Oppositionelle hat sie daran geglaubt, dass eigentlich durch bestimmte Freiheitsrechte, die eingeräumt werden, gerade gegenüber Frauen und Minderheiten, eigentlich es möglich wäre, in dieser Konstellation einer Religion, von einem Glauben regulierten Gesellschaft und eines Staates auch zu leben. Und das hat sich bei ihr dann eben gewandelt, so wie bei vielen anderen, dass sich es eher darauf ausgerichtet hat, einen Regimewandel herbeizuführen. Und das ist bei vielen eben auch so gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Revolution 2022 so breit werden konnte. Sie ist jetzt für mich auch insofern wirklich ein großes Vorbild, weil sie, man muss sich ja vorstellen, sie ist eigentlich ja die ganze Zeit in Haft. Und aus dieser Haft heraus hat sie so einen großen Einfluss. Alles, was sie aus dieser Haft heraus nach außen tragen kann, also jetzt auch in der Zeit, in der sie jetzt im Hausarrest ist, gibt sie ja auch wahnsinnig viele Interviews. Und alles, was da eben herauskommt, ist so ein großer Treibstoff und natürlich auch so eine große Ermutigung für diese jungen Frauen, die auf die Straße gegangen sind, die jetzt vielleicht sich etwas entmutigt fühlen durch diese großen Repressionen, die sie erlebt haben. Und an der Stelle ist sie natürlich eine absolut entscheidende Figur, weil sie schon so viele Jahre und Jahrzehnte diesen Kampf kämpft und diesen Mut und diese Zuversicht nie aufgegeben hat. Und selbst als sie dann eben auch noch im Gefängnis war, im Evin-Gefängnis, war sie ja so politisch aktiv, hat dort auch die Frauen organisiert. Gemeinsam haben sie dort eben auch die verschiedensten Frauen ethnischer, religiöser Minderheiten, auch aus verschiedenen politischen Lagern, hat sie zusammengebracht, dass sie auch gemeinsame Statements herausgegeben haben aus dem Gefängnis heraus. Und das hatte eine wahnsinnige Kraft dann für die Revolution, für die Bewegung dann im Äußeren. Und deswegen ist sie eine absolut wichtige Figur. Und noch dazu ist sie eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Bei ihr finde ich auch diese Frage der Mutterschaft eine interessante Frage, weil sie ja auch Mutter von Zwillingen ist, die sie ja seit 8 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und natürlich ist diese Frage dann schon auch eine Frage, wie geht ein Mensch dann mit dieser Trennung von den eigenen Kindern um für diesen Preis eines politischen Widerstandes?
Sie haben gerade ganz viele Punkte schon angesprochen. Also Netzwerken, das eine Stärke, dass man eben regional und auch divers sozusagen das weibliche Gesicht der Revolution nachvollziehen kann. Sie haben auch über die junge Generation gesprochen, junge Frauen und auch Männer, die eben sich an diesen Vorbildern orientieren. Aber der wichtigste Punkt, wie ich finde, ist durchaus auch in Ihrem Buch erkennbar, Es geht vor allen Dingen um friedliche Proteste. Revolution verbinden wir erstmal damit, vielleicht die Bastille hier gerade im Saarland, dass man dann nach Frankreich schaut und das ist doch ein blutiger Kampf gewesen für die Freiheit. Aber Sie sagen, wenn Frauen Revolutionen oder Änderungen angehen, dann in der Regel eher auch im Aushalten mit friedlichen Protesten. Also selbst die starken Repressionen fördern nicht, dass es einen permanenten Kampf gibt, bewaffneten Kampf beispielsweise im Iran.
Ja, ja, absolut. Und das ist sozusagen nicht nur Zufall und das liegt nicht nur daran, dass sie nie an Waffen gekommen sind, sondern das ist ganz klar die Entscheidung dieser Bewegung. Und witzigerweise gibt es ja keine eine Person, die diese Bewegung in irgendeiner Form anführt oder bestimmt oder so, dass die das als Doktrin hochhalten könnte, wie jetzt ein Mahatma Gandhi jetzt zum Beispiel, sondern das ist in dieser Masse der Frauen ist das diese Entscheidung, dabei zu bleiben. Und wenn ich dann einige von ihnen darauf angesprochen habe, warum, und sie gefragt habe, war das eben oft eben die Antwort, genau die, dass man, wenn man etwas Neues schaffen will, dann muss man der Gewalt etwas anderes entgegensetzen und kann nicht dann auch diese Gewalt wiederum reproduzieren. Und was für mich dann wahnsinnig interessant war, war, dass in der Wissenschaft dieser gewaltfreie Widerstand eigentlich derjenige ist, der als erfolgreicher dokumentiert ist, weil die Menschen, und das ist dann wieder interessant, die Masse der Menschen sich eben eher einer Bewegung anschließen können, die gewaltfrei bleibt. Das ist eben dann so, dass man sich das ja auch ganz klar erklären kann. Es gibt natürlich einen festen Kern von denen, die diesen Widerstand vorantreiben, die auch für diese Revolution brennen und auch bereit sind, vieles aufs Spiel dafür zu setzen. Und dann gibt es natürlich im immer äußeren sozusagen Kreisen, gibt es immer mehr Menschen, die auch unter der Ungerechtigkeit leiden, die etwas verändern wollen, aber für die es auch wichtig ist, dass das Risiko für sie kalkulierbar ist. Und für die ist das dann eben wichtig, dass eine solche Bewegung gewaltfrei bleibt und dass sie dann auch in den Streik gehen, dass sie dann eben auch auf die Straße gehen. Und das finde ich eigentlich eine interessante Facette. Und ich konnte für mich nicht richtig festmachen, wie viel diese Gewaltfreiheit mit dem Frausein dann wiederum zu tun hat. Weil das ist ja das, was man so dann vielleicht auch klischeehaft denken würde. Das ist eben bei Frauen immer so anerzogen, dass sie sozusagen gewaltfrei bleiben. Ja, diese Frage konnte ich dann gar nicht so richtig für mich entscheiden. Deswegen war es für mich zum Beispiel auch wichtig, die kurdischen Kämpferinnen mit reinzunehmen, also diejenigen Frauen, die Teil der kurdischen Armee sind und die damals ja auch ganz, ganz entscheidend waren, den sogenannten Islamischen Staat zu bekämpfen und dann eben auch zu besiegen. Und natürlich haben Frauen auch die Fähigkeit, in einen bewaffneten Kampf zu gehen. Und das tun sie ja auch an vielerlei anderen Stellen auch. Deswegen ist, glaube ich, da an der Stelle diese Geschlechtsfrage vielleicht zweitrangig und vielleicht ist eher die Frage, dass diese Frauen sich entschieden haben, wirklich, und das ist eben das Interessante, ohne sich abzusprechen, gesagt haben, naja, wenn wir Umsturz wollen, dann brauchen wir auch eine Idee, was danach kommen soll. Und das danach muss eben ganz, ganz anders sein als das, was wir hier jetzt gerade haben. Und da zählt eben dieser Verzicht auf Gewalt ganz entscheidend dazu.
Frage, die sich anschließt von Anne Nierenberg, vielen Dank dafür, aus Nalbach kommt sie. Frauen als Soldatin, hat das Einfluss auf die Strukturen der Streitkräfte? Bis hin zur Frage, Frauen, sind sie vielleicht kompetenter für Entwicklung hin zu Frieden? Wie passt das zu den Frauen in den Streitkräften? Also da ist auch schon dieser Gegensatz mit drin, wo drüber nachgedacht wird, auch bei der Hörerin. Geht das eine mit dem anderen? Wir haben gerade so ein bisschen gehört, wenn man auf die bewaffneten Kurdinnen schaut, die ganz explizit als Frauen unterwegs sind und auch kämpfen wollen und dies auch tun, versus die Langzeitstrategie, würde ich jetzt mal sagen, um Änderungen herbeizuführen mit friedlichem Protest. Ist das so ein bisschen auch die Antwort auf die Frage, dass Frauen natürlich beides können?
Ja, absolut. Ja, natürlich. Genau, Frauen können beides und sollen auch beides können dürfen. Natürlich muss man jetzt nicht auch sozusagen sich nicht davor scheuen zu sagen, natürlich gibt es auch Soldatinnen, natürlich gibt es auch Frauen, die brutal sind. Es gibt Frauen, die gewalttätig sind. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ich würde noch mal vielleicht in eine andere, auch gesellschaftliche Richtung gehen, dass man dann wiederum ja schon allerdings beobachten kann, dass Frauen, denen Gewalt angetan wird, diese Gewalt weniger reproduzieren als Männer, weil wie oft gibt es diesen Fall, dass Männer, denen Gewalt angetan wurde, dass man dann eben erklären kann, oft deren eigenes gewalttätiges Verhalten aus einem Trauma heraus. Und wenn wir eben Frauen dabei beobachten, wie sie mit ihrer Erfahrung von Gewalt umgehen als Betroffene, dann ist das dann wirklich schon eine andere Reaktion in der großen Masse. Und diese kurdischen Kämpferinnen sind für mich deshalb so faszinierend, das haben sie richtig gut gesagt, weil sie ja auch genau explizit als Frauen und ja auch unter diesem Leitspruch, der dann der Spruch der iranischen Revolution geworden ist, Frauen Leben Freiheit in den Kampf gezogen sind, weil sie den Angriff des sogenannten Islamischen Staates eben auch vor allem als einen Angriff auf ihre Freiheitsrechte als Frauen gesehen haben. Und deswegen haben sie sich dann eben auch gerade als Frauen ja dem so entgegengestellt. Und dieser Umsturz ist eben dann, wie wir auch beobachten können, nur so ein erster Schritt, weil was man ja sehen kann, dass auch eine einfach eine Beobachtung, die ich teilen kann, ist, dass es einerseits natürlich für Revolutionen diesen Moment des Umsturzes gibt, wie er zum Beispiel im Sudan ja gelungen ist. Also Omar al-Bashir wurde dann gestürzt 2019. Aber der Sudan ist jetzt in einer Situation eines Bürgerkrieges, einer humanitären Katastrophe, ich hatte irgendwie gestern eine Zahl gelesen, dass 80% der Krankenhäuser eigentlich nicht mehr intakt sind. Das heißt, auch gerade für Frauen und Mütter, werdende Mütter, ist das eine Situation, die absolut verheerend ist. Also an der Stelle muss man sagen, die Revolution hat ihr kurzfristiges Ziel erreicht, aber was hat sie gesamtgesellschaftlich erreicht? Und dann wiederum natürlich der Iran, wo das islamische Regime weiter im Sattel sitzt. Natürlich gab es Momente, in denen es sehr unter Bedrängnis geraten ist. Aber man muss jetzt sagen, ob sie wirklich, wirklich gerade, wie manche BeobachterInnen sagen, unter Druck stehen, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Aber gesellschaftlich hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Und ich will da nicht nur das zitieren, was immer alle sagen, ja jetzt, wenn man durch die Straßen im Iran läuft, laufen die Frauen alle ohne Kopftuch rum. Es gibt auch immer noch genug Frauen, die, wenn sie es nicht richtig anhaben, dann von den Basij-Milizen eben inhaftiert werden. Aber gesellschaftlich, dass dieser Gedanke, für eine Kurdin auf die Straße gegangen zu sein, dass sich diese Minderheiten in den Vordergrund getraut haben, dass es diese gesamtgesellschaftliche Erfahrung gab, die ist einfach nicht mehr zurückzudrehen. Und ich war in Berlin auf einer Demonstration einer iranischen wurde gefragt, was zu sagen. Und dann habe ich eben so in diese Menge geblickt und habe gesagt, also das Regime hat an der Stelle jetzt schon verloren, weil ich gehöre einer marginalisierten, verfolgten Minderheit im Iran an, wo viele vorher noch mich gefragt haben, gibt es überhaupt noch die Baha'i im Iran? Und das ist die größte religiöse Minderheit. Also die ist so aus der Gesellschaft herausgedrängt, dass die Menschen denken, es gibt gar keine mehr. Und dass ich dann als Baha'i da stehe und etwas sage und allen das ein Begriff ist, allen das auch wichtig ist, dass ich in dieser in dieser Funktion auch dort stehe und ein paar Worte sage. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, da hat diese Revolution wahnsinnig viel gesellschaftlich bewirkt.
Eine Frage, die mehrfach auftaucht, ist natürlich die nach dem Zeitfaktor. Sie haben es gerade schon angedeutet, wenn es einen Umsturz gibt, wie im Sudan beispielsweise, haben wir jetzt mit den Folgen zu kämpfen dort. Die Menschen dort haben mit den Folgen vor allen Dingen zu kämpfen, vor allen Dingen auch die Frauen und die Kinder. Mehrere Fragen gehen in diese Richtung. Was würden Sie sagen, ist besser, der dann doch heftige Umsturz oder dieses ganz lange Verändern von innen heraus, vielleicht über viele Jahrzehnte, bis es dann irgendwann sich sozusagen auch ein bisschen erledigt hat, in Anführungszeichen.
Ja, und das ist doch auch eine Frage, die uns doch auch in Deutschland gerade so beschäftigt. Ich meine, wir sind das Land und wirklich, war für mich so erstaunlich und bewegend, wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Frage von Widerstandsbewegungen spricht, dann ist die friedliche Revolution in der DDR eines der Leuchttürme, die dort immer wieder behandelt wird und immer wieder diskutiert wird. Und wir sind das Land dieser friedlichen Revolution, dieses Umsturzes, der historisch für die Weltgeschichte so eine große Bedeutung hat. Und genau mit diesem Erbe haben wir jetzt gesellschaftlich so viel zu tun und haben so viele Themen nicht gelöst und haben so viele Dinge nicht beantwortet. Und daran sieht man, dass es natürlich, es geht eben nicht um dieses Entweder-Oder, weil im besten Fall ist es natürlich so, dass der Umsturz gelingt und gesellschaftliche Dinge sich verändern und das natürlich dann genau auf diesen zwei Ebenen funktioniert, der kurzfristige Umsturz und die gesamtgesellschaftliche Veränderung, weil natürlich ist das, was die Frauen mir aus dem Sudan sagen, glaube ich, das Entscheidende. Das ist auch eine steile These, aber die sagen im Grunde genommen, gerade weil die Frauen nach dem Umsturz wieder an die Seite gedrängt wurden, ist das auch wieder genauso geworden wie vorher. Weil innerhalb dieser Revolution, innerhalb der Bewegung, nicht weil sie Frauen sind und weil Frauen die besseren Menschen sind, das möchte ich auch an der Stelle sagen, auch wegen dieser Fragen nach Merkel, Meloni und so weiter. Natürlich sind Frauen nicht die besseren Menschen. Aber die Frauen, die diese Revolution angeführt haben, haben einfach verstanden, dass man gesamtgesellschaftliche Themen mitdenken muss, wenn es um Demokratie geht. Man muss über die Minderheiten nachdenken, man muss über die Teilhabe nachdenken, man muss über die Solidarität nachdenken. Und innerhalb dieser Bewegung zum Beispiel im Sudan war ein entscheidender Faktor nämlich gegeben, dass über verschiedene soziale Herkünfte hinweg, über verschiedene Gruppierungen, die sehr religiösen, die wenig religiösen, die gar nicht religiösen, die konnten sich vereinen in diesem Gedanken eines demokratischen Sudan. Und ich glaube, das ist etwas, wenn das dann natürlich wieder eingeschränkt wird hinterher und wenn dann wieder gesagt wird, nein, nicht alle, nur diese Gruppierung oder jene, dann ist eben diese gesamtgesellschaftliche plurale Idee auch schon wieder gestorben. Und natürlich gibt es dann geradezu wieder dieselben Grabenkämpfe wie vorher. Das lässt sich beim Sudan eben genauso erkennen.
Bruno Di Franco schreibt noch eine Mail, vielen Dank dafür. Ihn treibt schon lange die hypothetische Frage um, wie viele Generationen es noch braucht, bis wir aus der jahrtausendealten männerdominierten Welt in eine wahre gleichberechtigte Welt wechseln. Also nicht nur Frauen an die Macht, sondern Frauen entscheiden und Männer und umgekehrt. Also Gleichberechtigung ist da der Schlüsselbegriff. Den haben Sie auch in Ihrem Buch. Aber Sie sagen Gleichberechtigung, Obacht. Das ist nicht so ganz einfach. Wenn Gleichberechtigung eintritt, ist was?
Ja, also das ist für mich, also ich bin so dankbar jetzt für diesen Beitrag, weil das ist ja das, wo wir darauf hinzielen wollen. Also das ist doch das, was uns doch bewegen sollte, weil genau, es geht ja gar nicht darum, dass Frauen jetzt hier an die Macht kommen. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern dass man das eben gemeinsam schafft. Und ich glaube, das muss so der Gedanke sein. Aber das ist wieder eine große Entwöhnung für jeden und jede Einzelne von uns, weil wir natürlich ganz lange auch daran gewöhnt waren, zu sagen, dass es eine sozusagen herrschende Gruppe gibt, die sehr viel bestimmt hat und sehr viel auch geprägt hat. Und dann ist es ja auch einfach zu sagen, naja, dann geht es jetzt darum, eine neue Gruppe irgendwie sozusagen aufzubauen, die das dann alles übernehmen soll. Und dann wird alles besser. Und natürlich wird es nicht alles besser, sondern erst in diesem Zusammenspiel wird es dann besser. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Gedanke, an den wir uns neu gewöhnen müssen, neuer Gedanke, was immer sich unangenehm anfühlt. Wie sieht es wirklich aus, gleichberechtigt zu sein? Und da meine ich eben auch vor allem die Frauen, sich das vorzustellen, die sich auch diesem Kampf verschrieben haben. Wie können sie an der Seite von Männern, wie können die Männer an ihrer Seite, wie kann das eigentlich aussehen und wie kann es auch gelingen, dorthin zu kommen?
Eine weitere Frage an Sheila Bechtschat.
Wie erklärt sich die Autorin, dass immer mehr, vor allen Dingen schon sehr junge Frauen und Kinder, also Mädchen in dem Fall, hier in Deutschland mit Kopftuch, Abaya und Hijab herumlaufen, weil diese Merkmale doch eigentlich als Zeichen gelten, sich dem Mann unterzuordnen?
Ja, also vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich habe auf das Thema Religion jetzt natürlich auch einen Blick, würde ich sagen, wo ich denke, da fehlt für mich auch ganz viel der Debatte, die wir da führen müssen. Ich bin geprägt von diesem Widerstand der Unterdrückung der Frauen, gerade in Iran und damals auch Persien, dieses Ablegen des Kopftuchs und dann eben auf Kosten des eigenen Lebens, der Zwangshijab, das Zwangskopftuch ist natürlich für mich Ausdruck der absoluten Unfreiheit von Frauen, das ist ganz klar. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Frauen, die das als religiöses Zeichen sich aufsetzen und das auch dürfen müssen, weil wir auch nur dann wirklich von Freiheit und Gleichberechtigung sprechen können, wenn das möglich ist. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, wo ist die Freiheit gegeben? Wo ist die Selbstbestimmung gegeben? Bei genau diesen Themen, wo wird wo geht es um eine religiöse Ausübung? Wo geht es um sozusagen Ausdruck von einer Diskriminierung und Unterdrückung? Und da finde ich, da geht es natürlich auch ganz viel um die einzelne Frau, um die einzelne Frage und die einzelne Situation. Und immer dann, wenn man sagen kann, das ist aber ein Ausdruck von Unfreiheit, von fehlender Selbstbestimmung, dann geht es eben so ein bisschen darum zu sagen, da muss dann auch die Religionsausübung natürlich hinten anstehen. Ich finde dieses Thema mit dem Kopftuch auch insofern so wichtig. Und da ist, glaube ich, dieser Blick eben auch wieder in den Iran für mich so interessant, weil da fällt mir ein Clip ein, der auch so auf Social Media so viral ging, von einer Frau, die ein Kopftuch getragen hat im Iran, und dann geht eine junge Frau ohne Kopftuch an ihr vorbei und die wird dann von einem Mann auf der Straße angegriffen und der fragt sie dann, warum sie kein Kopftuch trägt und was soll das, und die Frau mit Kopftuch verteidigt dann diese Frau und sagt, lass sie doch, wir sind, sie kann sich das selber überlegen, sie kann das selber entscheiden und was willst du überhaupt von uns? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir auch als Frauen gegenseitig einstehen müssen für die Freiheit der anderen, genau verstehen müssen, was ist die Freiheit der anderen? Was ist der Ausdruck dieser Freiheit?
Nochmal konstruktiv gedacht bei der Hörerin, die die Frage gerade aufgeworfen hat, ansprechen, fragen, wenn ich damit ein Problem habe, oder ist das so ein Rechtfertigungszwang, der dann auf der anderen Seite entsteht, den ich ja auch eigentlich gar nicht haben will?
Ja, natürlich. Ja.
Wie damit umgehen?
Ja, also ich finde, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das Gespräch ist immer das Wichtigste, und das wissen wir doch selber, dass die persönliche Begegnung und das Gespräch ist doch das Allerwichtigste. Die Haltung des Gesprächs ist natürlich aber auch entscheidend. Natürlich kann ich nicht mit einer Haltung in das Gespräch gehen, die sozusagen sagt, ich finde es falsch, ich muss vom Gegenteil überzeugt werden, sondern natürlich geht es darum, mit einer offenen Haltung in dieses Gespräch zu gehen, und natürlich, wenn es dann Anzeichen gibt, dass das unter Zwang entstanden ist, dann natürlich auch zu gucken, wie kann man da einschreiten, aber auch sich der Möglichkeit offen zu halten, dort an dieser Stelle etwas zu lernen und sich auch vielleicht überraschen zu lassen von einer Lebensentscheidung, die diese junge Frau dann für sich getroffen hat. Aber ich glaube, was dieses mit diesen, es wurde ja auch in der Frage nochmal betont, dass es immer mehr sind. Ich kann das nicht wirklich belegen mit Zahlen. Es fällt mir nur auch auf. Und es gibt ja auch so ein paar Studien, dass immer mehr junge Menschen sich auch gerade Glauben und Religion zuwenden. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Zeichen unserer Zeit, dass es große Verunsicherungen gibt. Es gibt große Spaltungen in der Gesellschaft. Es geht immer mehr um die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Und ich glaube, diese Frage müsste man dann eben auch immer wieder beantworten. Wie kann man das schaffen, dass alle sich in irgendeiner Form auch aufgehoben, verstanden fühlen? Wie können wir wieder raus aus diesem Denken, auch für diese jungen Menschen, dass es für sie eigentlich nur Herausforderungen und unsichere Zeiten im Moment gibt und dass sie sich dann an bestimmten Dingen festhalten müssen?
Also vielleicht, um es zusammenzufassen, es braucht weniger Kampf, aber mehr Respekt,
ja,
und aufeinander zugehen und eben auch Fragen stellen.
Also
muss möglich sein.
Die Begegnung mit den anderen, und dann komme ich nochmal zurück, und die Selbstreflexion, das Streitgespräch mit einem selber. Was sind meine eigenen Beweggründe? Welche Motive habe ich? Lebe ich selber das, was ich bei anderen eigentlich ständig auch einfordere?
Sheila Bechtschat war heute zu Gast hier bei SR Kultur. Fragen an die Autorin: Frauen und Revolution, so heißt ihr Buch, erschienen im Hansa Verlag, 272 Seiten für 23 Euro. Und Margret Ihl bekommt eins, Bruno Di Franco und Elisabeth Rammacher bekommt eins. Und allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen und dabei sein. Ihnen, Frau Bechtschat, ebenfalls vielen Dank und noch einen schönen Sonntag und Muttertag.
Vielen, vielen Dank und danke an die tollen Fragen und Beiträge. Dankeschön.
Diese Sendung hören Sie wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek. Auf srkultur.de finden Sie Informationen dazu. Nächste Woche dann zu Gast Wolfgang Büchner. Er war in der Sahara unterwegs und hatte ein wirklich spannendes philosophisches Buch auch drüber geschrieben. Der Weg, eine Reise durch die Sahara. Nächste Woche hier bei SR Kultur Fragen an den Autor Wolfgang Büchner. Und bis dahin sage ich alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, bis dann. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow, I'm history.
Es gab sie immer schon, Frauen, die Großes geleistet haben, Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen, Role Models. Doch die Geschichtsbücher sind voller Männer. Das wollen wir ändern. Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. In jeder Folge stelle ich euch eine vergessene Heldin vor. Und ich erkläre euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihren Namen kennen sollten. Wir machen Geschichte lebendig, greifbar und stellen euch Frauen vor, die Vorbilder sind, die für uns alle eine Inspiration sein sollten. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow, I'm history.
Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.